Info 3 Abend.
Längere Schonfrist für Gaddafi-Truppen. Sie haben offenbar neu bis nächsten Samstag Zeit, um sich zu ergeben. Weniger Geld nach der Pensionierung. Eine Kommission will, dass die Pensionskassen den Versicherten weniger Zins bezahlen müssen. Neue Strategie im Kampf gegen Hooligans. In Zukunft soll es statt einem runden Tisch viele kleine runde Tische geben. Das Wetter, morgen überwiegend sonnig, aber lokal Schauer oder Gewitter, um 27 Grad. Am Mikrofon Andrea Abbühl und Georg auf der Mauer mit den Nachrichten.
Der libysche Übergangsrat hat das Ultimatum gegen die Truppen von Muammar Gaddafi um eine Woche verlängert. Die Gaddafi-Getreuen in der Küstenstadt Sirte sollen bis am Samstag in einer Woche Zeit haben, sich zu ergeben. In Paris sind unterdessen Vertreter von rund 60 Staaten zusammengekommen. Sie wollen mit dem Übergangsrat die internationale Hilfe koordinieren. Es geht um Milliarden für den Wiederaufbau. Die EU hatte zuvor mitgeteilt, dass sie ihre Sanktionen lockere. Mühe mit dem Machtwechsel in Libyen haben einige afrikanische Staaten. Der südafrikanische Präsident Jacob Zuma kritisierte erneut den NATO-Militäreinsatz in Libyen. Und Zimbabwe wies alle libyschen Diplomaten aus, die zu den Rebellen übergelaufen sind. In Neapel hat die Polizei einen italienischen Unternehmer festgenommen, der Ministerpräsident Silvio Berlusconi erpresst haben soll. Italienische Medien berichten, der Geschäftsmann Tarantini soll von Berlusconi eine 500.000 Euro für Falschaussagen über Cowgirls kassiert haben. Diese hätten in Berlusconis römischer Residenz verkehrt. Die Staatsanwaltschaft in Neapel geht davon aus, dass Tarantini Silvio Berlusconi gedrängt hatte, ihm regelmäßig hohe Summen zu zahlen. Im Gegenzug habe Tarantini den Ministerpräsidenten vor Ermittlungen mit Falschaussagen geschützt. Die Pensionskassengelder in der Schweiz sollen tiefer verzinst werden. Die zuständige Kommission empfiehlt für kommendes Jahr einen Mindestzinssatz von 1,5% statt 2% wie bisher. Die Kommission für berufliche Vorsorge schlägt die Senkung vor. Das letzte Wort hat der Bundesrat. Der Mindestzinssatz legt fest, wie viel Zins das Alterskapital bringen muss, das die Pensionskassen für die Erwerbstätigen erwirtschaften. Die Familieninitiative der SVP kommt vors Volk. Sie ist formell zustande gekommen, wie die Bundeskanzlei mitteilt, mit rund 113.000 gültigen Unterschriften. Die Initiative verlangt, dass Eltern, die ihre Kinder selbst betreuen, denselben Steuerabzug machen können wie jene, die ihre Kinder außer Haus betreuen lassen, also beispielsweise in einer Kindertagesstätte. Auslöser für die Familieninitiative war ein Gesetz, welches das Parlament beschlossen hatte. Dieses ermöglicht es Eltern, für die externe Kinderbetreuung maximal 10.000 Franken von den Steuern abzuziehen. Der Verband Öffentlicher Verkehr will von Bund und Kantonen mehr Geld für das Schienennetz. Nur so finde eine entsprechende Vorlage des Bundesrats eine Mehrheit, sagt der Verbandsdirektor Uli Stückelberger an der Generalversammlung. Die Vorlage will neue Finanzquellen für die Bahninfrastruktur erschließen. Der Verband Öffentlicher Verkehr kritisiert weiter den gestrigen Beschluss des Bundesrats, die sogenannten Trassenpreise, also die Preise für die Benutzung des Schienennetzes, per 2013 um 200 Millionen Franken zu erhöhen. Der Verband hatte eine schrittweise Erhöhung gefordert. Auf diese Weise würden die Billettpreise nicht so rasch steigen. Jeder 10. Franken, den Bewohner der Schweiz für Fleisch ausgeben, geht ins Ausland. Dies zeigt eine Studie, die der Schweizer Fleischfachverband vorgestellt hat. Der hohe Kurs des Schweizer Frankens führe zu einer starken Zunahme des Einkaufstourismus. In diesem Jahr könnten bis zu 1 Milliarde Franken ins Ausland abwandern, welche den Schweizer Metzgern dadurch entgehen, rechnet der Verband vor. Der Tessin-Architekt Mario Botta ist neuer Direktor der Architekturakademie in Mendrisio. Botta hatte die Akademie gegründet und will nun 2 Jahre lang Direktor bleiben, bis zu seiner Pensionierung. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index stand kurz vor Schluss bei 5.533 Punkten plus 0,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 11.647 Punkten plus 0,3%. Der Euro wird zu 1.1376 gehandelt. Der Dollar zu 79,85 Rappen.
Info 3 Abend. Die Themen.
Das neue Libyen wird in den Kreis der Mächtigen aufgenommen. Dazu treffen sich Spitzenpolitiker vieler Länder. Der runde Tisch gegen Gewalt im Sport wird neu aufgelegt. Die Diskussionen sollen künftig auf lokaler Ebene stattfinden. Und die Enthüllungsplattform WikiLeaks leckt. Sie hat die Kontrolle über ihre Daten verloren. Dazu gibt's gleich mehr, zuerst aber zu Wetter und Verkehr.
Das Wetter für die ganze Schweiz, morgen überwiegend sonnig, aber lokal auch Schauer oder Gewitter, um 27 Grad. Die RS3-Verkehrsinformation von 17.06 Uhr auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel Richtung Norden zwischen Quinto und Airolo. Weiterhin rund 4 Kilometer Stau. Dies entspricht einer Wartezeit von einer Stunde. Weiter in der Region Zürich Stau oder stockender Verkehr wegen Verkehrsüberlastung vor dem Schöneichtunnel stadteinwärts, auf der 1 Richtung Bern zwischen Wallisellen und Zürich-Affoltern sowie auf der 1 Richtung St. Gallen zwischen Dietikon und Zürich-Seebach. Und folglich auch auf dem Westring zwischen Urdorf Nord und dem Gubristunnel. Weiter in der Zentralschweiz auf der A4 Richtung Brunnen zwischen der Verzweigung Blegi und Cham sowie auf der A4A zwischen Zug und der Verzweigung Blegi stockender Verkehr wegen Verkehrsüberlastung. Und noch in der Ostschweiz auf der A13 zwischen Au und St. Margrethen Stau wegen eines Unfalls.
Info 3 Abend.
In Paris wird heute Abend offiziell die Nach-Gaddafi-Ära in Libyen eingeläutet. David Cameron, Angela Merkel, Hillary Clinton, UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon, sie alle sind dem Ruf des französischen Präsidenten Sarkozy gefolgt, als dieser zu einer Konferenz der Freunde Libyens rief. Ziel des hochkarätigen Treffens ist es, Solidarität mit dem libyschen Volk zu zeigen und den siegreichen Rebellen beim Wiederaufbau ihres Landes zu helfen. Aus Paris, Rudi Mede.
Mit allen Ehren nehmen die in Paris versammelten Staats- und Regierungschefs heute Abend den Übergangsrat der libyschen Rebellen in die internationale Gemeinschaft auf. Und natürlich geht es auch darum, der neuen Regierung Libyens zu helfen, das Land zu stabilisieren und wieder aufzubauen. Wasserleitungen sollen gebaut, Pumpen repariert, Elektrizitätswerke wieder in Betrieb genommen werden. Lokale Polizeikräfte sollen ausgebildet werden, damit sie die öffentliche Sicherheit und Ordnung garantieren. Dabei müssen die in Paris versammelten Länder gar nicht groß in die Tasche greifen. Libyen ist reich, verfügt über Erdöl. Libysche Guthaben in Milliardenhöhe sind im Ausland blockiert. Der französische Außenminister Alain Juppé gegenüber dem Radiosender RTL:
Il y a des dizaines de milliards de dollars qui sont gelés, les Américains viennent d'en dégeler, les Britanniques vont faire de même, les Allemands, les Français, et cela va permettre au Conseil national transition de travailler. Cette conférence.
Es gibt Zehntausende von Milliarden von Dollar, die eingefroren wurden. Die Amerikaner haben begonnen, sie freizugeben, die Briten ebenfalls. Die Deutschen und wir Franzosen folgen. Diese Konferenz heute Abend ist sehr wichtig. Wir sagen dem libyschen Übergangsrat: Zeigt uns eure Projekte, erklärt uns, was ihr machen wollt.
Présentez-nous votre plan de bataille. Comment allez-vous construire la démocratie en Libye? Et dites-nous ce dont vous avez besoin pour sortir la Libye du système de l'État où elle est aujourd'hui.
Frankreich gab kurz vor Beginn der Konferenz über 1 Milliarde Euro frei. In der Schweiz sind libysche Guthaben in der Höhe von 650 Millionen Franken blockiert, die der Bundesrat Libyen schon bald zurückgeben könnte. Doch Geld allein wird nicht alle Probleme lösen. Der frühere französische Außenminister Dominique de Villepin gab kurz vor Beginn der Konferenz zu bedenken:
La condition première du succès, c'est la réconciliation entre les Libyens, ce qui n'est pas chose facile. Et il faut surtout souhaiter.
Die erste Voraussetzung für den Erfolg ist die Versöhnung der Libyen. Und das ist nicht selbstverständlich. Wir können nur hoffen, dass es zu keinen Spannungen zwischen dem Übergangsrat und den Rebellenchefs kommt. Und dann müssen wir die Unabhängigkeit Libyens respektieren. Je mehr wir uns einmischen, umso mehr wenden sich die Libyer von uns ab. Ganz einfach deshalb, weil die Völker es nicht mögen, wenn man sich von außen einmischt.
Plus nous chercherons à peser sur l'avenir de la Libye, plus la Libye se retournera contre nous et les Libyens se retourneront contre nous, tout simplement parce que les peuples n'aiment pas les ingérences étrangères.
Die Pariser Konferenz will Libyen nicht einfach diktieren, wo es lang geht, sondern hören, was die Bedürfnisse sind.
Info 3 Abend.
Was tun gegen demolierte Züge nach Sportveranstaltungen? Was tun gegen vermummte Hooligans, die das Spielfeld stürmen? Um gemeinsame Maßnahmen gegen gewaltbereite Fans in und um Sportstadien zu entwickeln, haben sich in den letzten Jahren regelmäßig Vertreter aus Politik und Sport getroffen. Heute hat das letzte dieser institutionalisierten Treffen stattgefunden. Was dabei herausgekommen ist, weiß Inlandredaktorin Christine Wanne.
Seit fast 4 Jahren finden diese Gesprächsrunden am runden Tisch gegen Gewalt im Sport statt. Gerade in letzter Zeit drängte sich der Eindruck auf, die Diskussionen wiederholten sich, die Vorwürfe und Forderungen ebenso. Während die Fußballclubs Taten von Politik und Polizei verlangten, wollten diese die Clubs vermehrt in die Pflicht nehmen. Nun bilanziert Bundesrat Ueli Maurer zum runden Tisch.
Hier sind wir irgendwo am Ende des Lateins, weil auch hier niemand die konkrete Verantwortung zu tragen hat.
Nur noch bei Bedarf sollen diese großen Gesprächsrunden stattfinden. Die Diskussionen sollen nun auf lokaler Ebene weitergehen, von welchen sich der Sportminister auch eher maßgeschneiderte Lösungen verspricht.
Es bestehen hier unterschiedliche Meinungen. Es ist jetzt aber Sache der Kantone und der Clubs vor Ort, entsprechende Lösungen zu finden, die den Anforderungen entsprechen. Auf schweizerischer Ebene ist hier eine uneinheitliche Vorstellung und das muss jetzt konkretisiert werden vor Ort.
Für Bundesrat Ueli Maurer haben diese runden Tische immerhin zu einer hohen Sensibilisierung geführt, zu einer besseren Fanbetreuung und zu besseren Absprachen zwischen privaten Sicherheitsleuten und Polizeikräften. Mustervereinbarungen seien zum Teil entstanden, ein Monitoring wurde eingeführt. Kritische Stimmen bilanzieren, der runde Tisch habe kaum etwas gebracht. Zudem beobachtet die Zentralstelle für Hooliganismus seit diesem Frühjahr eine neue Qualität von Gewalt im Umfeld von Fußballspielen. Bei der Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren bilanziert Generalsekretär Roger Schneeberger.
Wir haben einfach erkannt, im Bereich der Sicherheit kommen wir mit Maßnahmen, die wir als sehr wesentlich erachten. Da spreche ich jetzt von der Möglichkeit, Spiele bewilligungspflichtig zu gestalten, mit der Möglichkeit auch Auflagen damit zu verbinden oder mit der Einführung eines Kombitickets. Dort stehen wir an.
Solche und weitere Maßnahmen wollen die Kantone über ein schärferes Hooligan-Konkordat regeln. Ihre Beschlüsse wollen sie aber noch in die Vernehmlassung geben. Und was hat sich sonst noch Konkretes getan? In 10 Tagen startet die SBB mit dem Berner Club IB einen Pilotversuch mit Fanbegleitern auf den Extrazügen und hofft auf Nachahmer. Zudem laufen beim Bundesamt für Verkehr Abklärungen dazu, ob die Transportpflicht der SBB gelockert werden kann. Kurz, Lösungsansätze liegen vor, es ist nicht nichts geschehen. Doch angesichts der laufenden Prozesse ist klar, bis diese umgesetzt werden können, ist noch etwas Geduld gefragt.
Info 3 Abend.
Man wolle Regierungen öffnen. Mit diesem Ziel haben die Betreiber der Informantenplattform WikiLeaks in den vergangenen 2 Jahren regelmäßig geheime Dokumente veröffentlicht und Staaten unter Druck gesetzt. Allerdings, WikiLeaks veröffentlichte die Dokumente nie im Original, sondern schwärzte die Namen der Autoren und Informanten in den brisanten Texten, um sie vor Verfolgung zu schützen. Doch nun hat WikiLeaks offenbar die Kontrolle über die unbearbeiteten Originale verloren. IT-Redaktor Lucius Müller.
Es ist passiert, was auf keinen Fall hätte passieren dürfen. Tausende von unbearbeiteten Diplomatendepeschen aus dem WikiLeaks-Fundus zirkulieren im Internet. Eine äußerst unglückliche Verkettung von Missverständnissen, Schlamperei und dummen Zufällen hat dazu geführt, dass jedermann mit einem minimalen Know-how an die Originaldepeschen des US-Außenministeriums gelangen kann. Das Ausmaß der Panne wird ersichtlich, wenn man durch die mit ein paar Klicks heruntergeladenen rund 250.000 Depeschen geht. Keine der Namen sind ausgeschwärzt, keiner der Informanten und Autoren anonymisiert. Die Plattform WikiLeaks hat damit ihre wichtigste Aufgabe nicht wahrgenommen, nämlich den Quellenschutz zu garantieren, und hat damit ihre Berechtigung verloren. Schlimmer noch ist die Entwicklung für beteiligte Menschen in totalitären Staaten, von denen gewisse möglicherweise jetzt um ihr Leben bangen müssen. Doch wie konnte es überhaupt so weit kommen? Ein Journalist der englischen Zeitung The Guardian soll laut Recherchen des Spiegels lange Zeit der einzige außerhalb des WikiLeaks-Zirkels gewesen sein, der das Passwort kannte, um die Depeschen zu entschlüsseln. Sein Missgeschick? Er veröffentlichte das echte Passwort offenbar in einem Buch, in der Überzeugung, es habe keine Gültigkeit mehr. Gleichzeitig gelangen auch die unredigierten Depeschen im Internet in Umlauf. Alles deutet darauf hin, dass Assange persönlich vergessen hat, sie rechtzeitig von seinem Server zu löschen. Als die WikiLeaks-Webseite weltweit von Sympathisanten kopiert wird, um sie vor der Sperrung durch den US-Geheimdienst zu schützen, werden auch die unredigierten Depeschen mitkopiert. Als die Panne bemerkt wird, ist es bereits zu spät. Die Depeschen in ihren Originalversionen stehen hundertfach im Internet zum Download bereit. Das Passwort, um sie zu entschlüsseln, steht, so der Spiegel, im Buch des Guardian-Journalisten. Auch wenn die Schuldfrage noch geklärt werden muss, WikiLeaks ist seit diesen Ereignissen handlungsunfähig. Und man muss sehr ernsthaft bezweifeln, ob der Schaden, der die Glaubwürdigkeit von WikiLeaks genommen hat, überhaupt noch zu beheben ist. Wie Dilettanten wirken derzeit die Beteiligten des Schlamassels. Sie unterstreichen diesen Eindruck, indem sie sich auf Twitter gegenseitig als Lügner hinstellen. Kein Informant, der um sein Leben fürchten muss, wird sich nach diesen Ereignissen noch vertrauensvoll an Assange und Co. wenden. Und es wird wohl sehr lange dauern, bis irgendeine solche Plattform dieses Vertrauen wieder aufbauen kann.
Info 3, eine Viertelstunde News und Hintergründe auf DRS3 Virus und DRS4 News und im Internet unter drs.ch. Redaktion und am Mikrofon Andrea Abbühl.